Bereits die ersten gemeinsamen Beutezüge gelangen perfekt. Valkutz und Speikel plünderten die mnemotischen Tabernakel des Papillenpapstes Esmoin, dessen kolossale Knute der ganze Sektor der schamhaften Sinnpflanzen fürchtete, in einer einzigen rauschhaften Nacht. Sie pumpten die tiefsten Tresorteiche von Sektor Phelapto leer und waren verschwunden, ehe die Disarmistatisi, die sich so viel auf ihre allopathoallergenen Alarmanlagen einbildeten, überhaupt bemerkten, dass sie plötzlich auf dem Trocknen saßen. Fast im Vorbeigehen erleichterten Speikel und Valkutz einen der berühmtesten Nemo-Regisseure des Thulium-Krumen-Sektors um den Inhalt seines Traumsplitterspeichers. In Sektor Abendreif beklauten sie unbemerkt eine Kaiber-Karawane und die Karawanenwächter-Drohnen dazu. Dass sie infolgedessen einen mehrhundertköpfigen Track jeglicher Orientierungshilfen beraubt zum sicheren Untergang in der Eiswüste verurteilten, kümmerte sie nicht im Mindesten. Sie hatten denselben Humor und dieselben Skrupel. Keine. Sie teilten den Spaß an der Hinterlist, die Lust an der Bösartigkeit und natürlich teilten sie auch das Nachtlager. Denn sie waren einander verfallen, auf Gedeih und Verderb. Nur eines störte Speikel in jenen glücklichen frühen Epochen. Öfter als ihm lieb war, summte Valkutz gedankenverloren vor sich hin. Es war immer dieselbe Melodie, eine kurze Abfolge weniger Töne ausschließlich innerhalb der Septatonik, wie sie für Kinder- oder Spottlieder typisch war, simpel, fast primitiv und gerade deswegen ins Ohr gehend und nur schwer wieder aus dem Kurzzeitgedächtnis zu verbannen. Lange hatte Speikel über die Marotte des Partners hinweggesehen. Der beschwerte sich schließlich auch nicht über Speikels bemalte Fußnägel. Eines Tages aber wurde ihm das Gedudel zu lästig und er rang sich dazu durch, Valkutz darauf anzusprechen. Damals waren sie gerade unterwegs zu den Ikonographen, deren Bastion im Sektor Klick und Blende Lichtblitz kein Mnemokorsar zuvor zu infiltrieren gewagt hatte. Vor Speikel und Valkutz lag ihr bis dahin größtes Abenteuer. Deshalb wollte er nicht, dass ihre Harmonie auch nur durch das geringste Manko getrübt wurde. Als Valkutz also wieder einmal zu summen begann, stupste Speikel ihn an. »Sag einmal«, die verflixte Melodie brach ab. »Ja?« »Dieses Lied.«
»Welches Lied?«
»Dass du ständig brummelst, wenn du über etwas nachdenkst.« In Valkutz Kommunikationsring bildete sich skizzenhaft eine verständnislose Grimasse ab.
»Tue ich das?«
»Und ob, die ganze Zeit!«
»Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Bedauere, soll nicht wieder vorkommen.« So schnell ließ Speikel sich nicht abspeisen, zumal er glaubte, dass mehr dahinter steckte. »Es geht so!« Er pfiff die Tonfolge vor. Verdutzt sah Valkutz ihn an.
»Woher kennst du das?«
»Von dir, Mann!« »Sogar wenn du schläfst, nervst du mich manchmal damit. Die Frage ist, woher kennst du es?« Valkutz zögerte.
»Seit immer«, sagte er, ungewöhnlich verhalten.
»Es hat doch einen Text. Bamba, amba, Augenstiel, kostet wenig, kostet nicht viel, kostet ja nur dein Leben. Meine Pflegerin hat es gesungen. Wenn sie mich gezüchtigt hat, weil ich unfolgsam«, er hüstelte, »weil ich ihr nicht zu Willen war.«
»Sie hat dich geschlagen?«
»Mit der energetischen Peitsche, ja.« Speikel antwortete nicht sofort. Er hatte Valkutz eine solche Waffe schon oft führen sehen, mit bezaubernder, künstlerischer Perfektion und Perfidie.
»Willst du wissen, was aus ihr geworden ist?«
Valkutz projizierte ein Augenzwinkern.
»Aus der Pflegerin, meine ich.«
»Sag schon.« »Ich habe sie zu Tode geprügelt.« Valkutz tippte leicht an den Schaft der ausfahrbaren Peitsche, die ihr wie immer mittels Magneten an den Oberschenkel geschnallt trug.
»Damit!« »Ah, war das Ihre?« »Jetzt«,
sagte Walkutz, »ist es meine.«